Hey, schön, dass du hier bist. Diese Folge ist schon vor Wochen als Videofolge kostenlos in der Podimo-App erschienen. Wenn du neue Folgen früher und gratis hören willst, hol dir einfach die App und schon kann's losgehen. Die neuesten Folgen warten dort übrigens schon heute auf dich. Den Link zur App findest du in den Shownotes. Du fragst dich, in einem Film, wo der Vater die Videos seiner Tochter, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat, anguckt,
warum du dann weinst. Nee, ich frage mich, welchen Schmerz es berührt.
Das fragst du nicht.
Sagst du es mir?
Soll ich das sagen?
Ja.
Naja, also den Schmerz über den Verlust deines Vaters. Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Tigges und ihr hört oder schaut Männer weinen heimlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jeden Tag, wirklich jeden Tag, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, kommt es zu Momenten, wo ich denke, jetzt hast du es wieder nicht geschafft. Nicht geschafft umzusetzen, was du in der Therapie gelernt hast. Wann ich loslassen muss, rauskommen muss aus einem Modus, der daraus besteht, jede Sekunde an den nächsten Schritt zu denken. Wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hin will und meine Kinder haben zum Beispiel keinen Bock mitzumachen. Wenn es doch nur der Ausflug zum nächsten Spielplatz ist, warum ist es dann wichtig, wie schnell sie sich anziehen? Und dennoch, immer wieder verfalle ich in dieses Muster. Ich muss die Situation beherrschen, den nächsten Schritt gehen, während ich merke, dass mich dieser Druck zeitgleich immer unruhiger macht und am Ende droht der Nachmittag allein deswegen in Streit mit meinen Kindern zu enden. Aber wie kommt es eigentlich zu diesen Mustern? Zu dieser Angst vor Nähe, zu dem Druck, funktionieren zu müssen, zur Flucht ins Machen, wenn es im Fühlen eng wird. Mein heutiger Gast hat genau darüber geschrieben, und zwar nicht nur in Bezug auf Männlichkeit. Mit Generation beziehungsunfähig wurde er zum Sprachrohr für viele, die sich irgendwo zwischen Sehnsucht und Rückzug wiederfinden. Er beobachtet, analysiert, benennt und bleibt dabei nie auf Abstand, sondern zeigt dabei auch immer seine eigenen Wunden. Herzlich willkommen, Michael Nast.
Hallo, was für eine Einführung. Normalerweise ist es immer so, dass ich ja dann immer gleich so als irgendwie Ratgeber da gesehen werde, der Ratschläge gibt. Und kürzlich hat die Frau eines Bekannten ihm gesagt, Michael, das ist doch der Typ, der immer diese Ratschläge gibt im Internet. Und ich sage, nee, so will ich gar nicht gesehen werden. Und darum ist es auch so, viele sehen mich immer so ein bisschen versuche mich in diese Coaching-Ecke irgendwie zu drücken. Und das bin ich ja überhaupt nicht. Ich bin Schriftsteller. Und wenn ich ein Experte bin, dann nur dafür, dass es, wie es halt nicht funktioniert.
Okay, aber das ist ja interessant. Steigen wir so ein. Warum willst du denn kein Ratgeber sein? Weil dann ein Druck auf dir lastet, irgendwie, dass das Hand und Fuß haben muss, was du erzählst?
Na, ich finde diese Ratgeberkultur an sich schon sehr vermessen, weil wir ja alle individuelle Persönlichkeiten sind. Und wir kennen uns so ein bisschen, aber ich würde dir jetzt auch zum Beispiel, ich hätte dir zum Beispiel nie Beziehungsratschläge zum Beispiel gegeben in Bezug auf deine Beziehung, weil ich mich in eurer Beziehung nicht so gut auskenne. Und wenn jemand ein Buch schreibt,
und
es gibt ja Ratgeberliteratur, wird ja oft von Leuten gelesen, die wirklich ein Problem haben, die wirklich verzweifelt sind. Und da muss man sich die Geschichte angucken, man muss sich die Person angucken, den Charakter, und kann ja nicht irgendwelche allgemeingültigen Ratschläge geben. Also ich finde es gefährlich und ich finde es vermessen. Also das ist, am Ende sind es dann Binsenweisheiten, die man total natürlich unterschreiben kann. So diese 10-Punkte-Pläne immer, das ist mal so zum Glücklichsein. Aber das ist, letztendlich geht's, naja, es ist halt ein Geschäftsmodell. Ne?
Das ist gut, weil als Ratgeber brauche ich dich später noch im Bonusteil.
Ja.
Da wirst du hier
die es nicht funktioniert. Wir müssen es dann wirklich umdrehen.
Wir drehen es dann um.
Genau.
Du sagst dann Sachen und die Leute machen das Gegenteil. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie geht's dir denn?
Wirklich oder?
Wie würdest du jetzt antworten?
Die ehrliche Antwort oder eine höfliche Antwort?
Ich stelle dir die Frage, weil du mal zu mir gesagt hast, du antwortest jetzt immer ehrlich, ohne Floskeln.
Das würde zu lange dauern. Aber generell geht es mir gut. Das ist ja mein großer Zwiespalt, dass ich mich sehr wohlfühle in meinem Leben, obwohl etwas in mir sagt, eigentlich darfst du dich gar nicht wohlfühlen, weil du ja Single bist. Eigentlich dürfen Singles auch ja nicht glücklich sein. Das ist ja immer noch so, obwohl wir natürlich gesellschaftlich die Singles immer noch mehr anerkennen oder als nicht als Provisorium sehen, diesen Entwurf. Aber da bin ich drauf konditioniert und darum ist es immer noch so natürlich.
Ist es wirklich so, dass du morgens aufwachst und sagst, eigentlich mein Leben ist super, aber jetzt bin ich leider Single?
Es ist so, du hast auf der einen Seite den Verstand, auf der anderen Seite die emotionale Ebene und das sind halt, ich glaube, sowas, da nennt man heutzutage irgendwie Glaubenssätze oder irgendwelche Überzeugungen, ja, Glaubenssätze finde ich schlimm, also lieber Überzeugungen oder Gewissheiten, die sehr tief in meinem Verstand auch verankert sind durch die Konditionierung, als ich ein junger Mensch war oder die Kindheit, Erziehung und so weiter. Und natürlich, diese Überzeugung ist da. Und daraus, das ist sozusagen auch ein Großteil meines Werks, meiner Bücher, ist aus diesem Konflikt entstanden. Denn ich schreibe ja nicht, weil ich so glücklich bin, sondern ich schreibe letztendlich über meine inneren Konflikte. Mhm. Also die unaufgelösten inneren Konflikte.
Du hast erwähnt, dass das seinen Ursprung findet in deiner Erziehung, in deiner Kindheit. Willst du uns mal so ein bisschen grob skizzieren, wie du aufgewachsen bist? Du bist eine der letzten Generationen vor dem Mauerfall.
Der Zeitzeuge.
Ja. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen. In Berlin-Köpenick war das. Und hab sozusagen die ersten 14 Jahre meines Lebens im Osten gelebt. In Berlin, das ist noch ein Unterschied zur DDR, mhm, weil das ja so die Vorzeigestadt war. Da wurde dann auch das Ganze, also in dieser Mangelwirtschaft, trotzdem noch die Waren dann noch eher nach Berlin gepumpt. Ja, war ja das sozusagen das Schaufenster des Sozialismus irgendwie. Aber was ich sagen kann, ist, es ist tatsächlich ein anderer Entwurf gewesen. Und viele Leute, die zum Beispiel im Westen aufgewachsen sind, die kennen eigentlich keinen anderen Entwurf. Das erkläre ich mal kurz. Also das ist so, dass natürlich diese Diktatur des Proletariats da drüber stand und dann oder diese Angst, dass die Stasi da irgendwie den Freundeskreis oder Bekanntenkreis durchsetzt hat. Und dadurch war man gezwungen, auf bestimmte Dinge Wert zu legen. Zum Beispiel einen Freundeskreis aufzubauen oder Beziehungen so zu pflegen, dass das möglichst nicht passieren konnte. Das war ein erfolgreiches Leben, war damals ein gesundes soziales Umfeld sich aufzubauen. Ja, Geld hatte keinen Wert, also Erfolg war Familie und so weiter, ne, Beziehung und so weiter. Und das prägt einen natürlich. Und natürlich die Frau, die natürlich in der DDR, da waren die halt auf die Arbeitskräfte angewiesen. Und darum, also war auch aus einem Zwang heraus, war die Frau gleichgestellt, also weitestgehend gleichgestellt, weil die genauso viel verdient haben. Und das ist das Schöne an der DDR ist ja, und das Schöne, die DDR war ja immer ein sehr profilneurotischer Staat, zumindest die Regierung, die wollten immer so an die Weltspitze ran. Und sie haben es geschafft in zwei Disziplinen, wie ich kürzlich erfahren habe. Also die eine, die weiß ich schon länger, die war ein Scheidungsweltmeister.
Scheidungsweltmeister.
Das gab es nicht auf der Welt. Weil du praktisch, die Frauen waren ja finanziell gleichberechtigt. Du hattest sehr niedrige Lebenshaltungskosten. Ja, also Miete war ja 1 Mark pro Quadratmeter immer ungefähr. Und darum konnte man, wenn es nicht funktioniert hat, sich mal schnell scheiden lassen. Und 80% der Scheidungen wurden von Frauen eingereicht. Mhm. Genau, also eigentlich hat die DDR das alles schon so ein bisschen vorweggenommen, wie das heute läuft. Nur damals waren die Konventionen noch viel stärker ausgeprägt. Also als Single warst du schon mit Makel auch behaftet. Und dann ist man schnell wieder in eine Ehe auch wieder reingekommen. Mhm. Ja, aber letztendlich, meine Mutter hat mal gesagt, die DDR war es so, mit 20 hast du geheiratet, mit 30 hast du dich verliebt.
Okay, dann wissen wir, dass Scheidungen ein großes Thema waren. Aber wie bist du denn?
Ganz großes Thema.
Also mit deinen Eltern aufgewachsen?
Genau, also ich glaube, ich habe lange überlegt, immer lange gedacht, dass wirklich Probleme, wie wir sozusagen heutzutage in diesem, oder die Probleme, die wir im Liebesleben oder auf diesem Datingmarkt haben, auch darauf zurückzuführen sind, dass es halt so viele, dass die meisten von uns eigentlich Scheidungskinder sind. Mhm. Und hab dann aber mit einer Bekannten, die auch ein Scheidungskind ist, aber sehr gesunde aber lange Beziehung geführt hat, mal darüber gesprochen. Und dann haben wir so für uns rausgefunden, dass es eigentlich eher, wie die Eltern nach der Scheidung miteinander umgegangen sind.
Du bist ein Scheidungskind.
Genau. Also und bei mir war es ganz krass, weil, also jetzt nicht. Also ich habe das damals nicht so empfunden, muss ich auch sagen. Ja, das war in der ersten Klasse, da war die Trennung. Und mein leiblicher Vater war sofort weg. Also das war irgendwie die Scheidung und er war dann weg. Er hatte gesagt, mach du das mit den Kindern und das ist besser irgendwie so, ja. Und darum war der in dem Moment weg, in dem diese Mutterbindung auf die Vaterbindung irgendwie übergeht, hat mir mal jemand gesagt. Also als ich wirklich ein männliches Vorbild brauchte sozusagen, war das nicht weg. Mein Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich, der ist dann... Der war zwar noch da, aber wir sind dann irgendwie umgezogen und er hat dann seine eigene Wohnung und da war der auch weg sozusagen, ja. Und da haben mir dann so männliche Vorbilder gefehlt irgendwie, ja. Also.
Und bis dahin, wie hast du bis dahin deinen Vater erlebt?
Naja, mein Vater, ich kenne halt nur so die Geschichten. Also ich habe da eigentlich nur so Momentaufnahmen. Aber mein Vater war ein massiver Egoist. Oder ist, der lebt ja noch, aber ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ja total geändert.
Aber ihr habt keinen Kontakt.
Nee, also wir haben ihn uns, also der hat zum Beispiel so Sachen gesagt, die haben gerade ein Haus gebaut, ja, zu der Zeit, als diese Affäre dann war und so und die Trennung. Und dann hat er
Affäre, wer hatte eine Affäre?
Na, mein Vater.
Ah, okay.
Der hatte eine Affäre. Genau, ja, und diese Frau, die hat dann meine Mutter auch angerufen und hat gesagt, ja, ihr Mann hat eine Affäre.
Nein.
Also wenn, muss ich mir vorstellen, wenn ich mir das vorstelle, ich habe was mit einer Frau und die ruft dann meine Freundin an und sagt dann sowas, das wäre schon die Über-Red Flag. Abgesehen davon, dass das sowieso alles voller Red Flags schon gewesen wäre, die Situation. Aber genau, und die haben die dann dieses Haus gebaut und da hat er zu meiner Mutter gesagt, also entweder ich krieg das Haus oder ich ruiniere dein Leben und das der Kinder. Also so ein Typ halt. Also dem war irgendwie, also hochintelligenter Typ, hat zig Patente so laufen. Das hat übrigens auch meine Alimente-Zahlung dann verdoppelt irgendwie, weil der das zuerst nicht angegeben hat. Ich habe ihn nämlich noch einmal gesehen mit 14 wegen Alimente-Zahlung. Und wir waren uns, glaube ich, ganz relativ ähnlich, weil wir haben uns nicht einmal angeguckt und ich habe ihn gesiezt. Aber das weiß ich auch nur, weil das hat mir jemand erzählt halt, ja, von unserer Familie. Genau, also beide so ein bisschen.
Du hast deinen Vater 14, wie lange nicht gesehen?
Halt seit der ersten Klasse.
Also hast du ihn gesiezt.
Genau.
Wie war das denn dann, also dein Vater, also war dir das bewusst, dass das jetzt dein leiblicher Vater ist? Ja. Und den du auch, hast du bis dahin an den gedacht? Weil du hast ja auch einen Stiefvater relativ schnell bekommen, oder?
Naja, so 4 Jahre später. Also,
und der dann zu einer Vaterfigur erwachsen?
Er war zu nett. Also das war so ein Lieber, oder ist so ein Lieber, und da habe ich mich schon in ganz andere Richtung orientiert oder so, ja.
Was heißt das?
Naja, ich hatte dann so große Bruderersatzmäßig, so eine Leute hatte ich dann, ja. Also die dann die Rolle so ein bisschen.
Und dann hast du deinen Vater, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre nicht gesehen.
Ja.
Und dann hast du ihn getroffen bei diesem Termin. Und was hast du da gedacht?
Naja, ich weiß da noch nicht mehr so viel. Also das war halt ein Pflichttermin irgendwie.
Das ist das erste und letzte Mal, dass du ihn seitdem gesehen hast.
Nee, da war noch eine Beerdigung von einem ehemaligen Freund von ihm. Oder Freund, also so ein, glaube die haben zusammen, ich weiß gar nicht, irgendwas haben die in der Ausbildung zusammen gemacht. Und der ist gestorben und da war er auch. Und er hatte so den größten Blumenstrauß, aber hatte den auch schon seit 15 Jahren nicht gesehen. Aber so ist der da irgendwie angelegt. Und ja, da haben wir es auch nicht, da haben wir es ignoriert.
Also kannst du es erklären, wie das, hast du dann so einen Call?
Ja, ist ein Fremder für mich. Ich habe wirklich aus dieser Kindheitszeit nur Momentaufnahmen. Also ganz wenig Momentaufnahmen. Der hat halt nur gearbeitet. Der ist halt mit meiner Mutter zu seinen Eltern gefahren, nach Werder. Und also mit uns, Familienbesuch. Und er hat sich dann in die Küche zum Arbeiten gesetzt, während wir dann im Wohnzimmer saßen mit seinen Eltern und so. Ne? Der hat auch seine Eltern nicht so richtig... Das war ihm ein bisschen peinlich. Also der hat die so nicht verachtet. Also das war nicht sein Niveau, sein gesellschaftliches Niveau, seine Eltern.
Aber hast du nicht, also auch heute das Bedürfnis irgendwie nochmal, wie alt ist dein Vater, weißt du das?
Der ist der 39er Jahrgang. 2 Tage vor mir Geburtstag hat er mal.
Das heißt, also wenn man jetzt so einen normalen Lebenserwartungshorizont nimmt.
Worum geht's? Warum sollte man sich mit ihm treffen? Sowas kommt ja immer wieder hoch, so in Gesprächen. Aber da könnte vielleicht, ich meine, wie mein Charakter angelegt ist. Das ist ja auch ein Stück weit DNA, also ein Stück weit, ja, so eine Sache. Das könnte man sehen, ob das vielleicht von ihm kommt, so Charaktereigenschaften oder irgendwelche Züge.
Also eher so was Analytisches, ich habe einen guten Freund von mir, der hat seinen Vater 15 Jahre nicht gesehen. Und der hat mich letztes Wochenende besucht und der sieht jetzt heute, oh Gott, ist heute, zum ersten Mal seit 15 Jahren seinen Vater. Er fliegt also dahin, trifft ihn für einen Tag und dann, weil er sagt, der ist jetzt 80 oder so, er würde halt gerne dieses Schweigensding einfach beenden, bevor der nicht mehr in der Welt ist und sich irgendwann sagt, oh Gott, hätte ich doch mal, weiß ich nicht, aber ich will dir ja kein Bedürfnis aufquatschen, aber ich frage mich nur, ob da nicht irgendwas in dir ist, was sagt, boah.
Ich träume manchmal von dem, also aber ganz selten. Und da trifft man sich so halt, also irgendwie immer.
Und was passiert dann?
Meistens ist es kein angenehmer Traum. Ich verbinde mit, ist ein Fremder für mich. Ist ja wirklich ein Fremder für mich. Ich meine, ich war in der ersten, 81 war das.
Ja gut, aber du hast 6 Jahre mit dem verbracht. Das sind ja auch prägende Jahre.
Naja, ich weiß nicht, die Frage ist, wie oft war er da? Wie oft hat er gearbeitet? der hat halt wirklich, also der war halt so ein Arbeitstier.
Aber bist du sauer auf ihn?
Nö.
Auch nicht?
Nö. Das ist eher so ein bisschen eine Faszination des Bösen, muss ich gestehen, was mich da vielleicht auch mal so ein bisschen hinzieht in Gedanken. Aber ich, also weil ich halt auch nur die Geschichten, ich kenne ja nur die Geschichten. Und diese, in denen wird er natürlich jetzt nicht als der Positivste dargestellt. Mhm. Aber die harten Fakten sind natürlich auch, also was er da abgezogen hat einfach, ja. Oder wie er da agiert hat.
Aber meinst du nicht, der würde das, also sorry, wir können auch aufhören, darüber zu reden. Also, glaubst du nicht, er würde das, wenn er jetzt so darüber nachdenkt, würde er sich das nicht vielleicht wünschen, dich zu sehen und irgendwie zu sagen, ey, das ist ja jetzt ein anderer Mann. Ich meine, das war ja vor wann?
Ich bin ja sein einziger Sohn.
Ja, das auch noch dazu.
Genau.
Das war ja
nee,
wann?
Der ist, nee, so tickt er glaube ich nicht. Also eine Anekdote war, also der hat so Verwandtschaft in Bayern über seine Mutter, also über meine Großmutter. Und mit denen hat meine Mutter auch Kontakt. Und die hatte mal mit denen gesprochen, irgendwie telefoniert. Und da ist er 80 geworden. Und dann haben sie ihn gefragt, wie war denn dein Geburtstag? Und er meinte, sie waren alle da, Kinder, Familie, alle waren sie da.
Hat er gelogen?
Ja.
Na krass, ja, aber dann scheint er ja schon ein Thema damit zu haben.
Naja, aber was soll er machen? Also ja. Ich meine, dann soll er sich mal melden.
Kann er ja, ne? Bisher persönlich
öffentlich. Stimmt eigentlich, ja. Vielleicht verfolgt er das auch, ich weiß es nicht. Der ist halt so ein Ingenieur, der ist so eher so ein...
Also ich kann mich ja denn nicht reindenken, so. Ich kann ja nicht, keine Ahnung.
Dann trefft ihr euch doch mal.
Ja, vielleicht treffe ich
ihn zuerst. Mal sehen, was Helmut sagt.
Ey, ohne Scheiß, bei dem Freund, den ich habe, da habe ich kurzzeitig mal, weil der, ich kenne ihn seit 6 Jahren, hat er immer erzählt, der hat gar keinen Kontakt zu seinem Vater. Und da sind mir immer die Tränen gekommen. Und da habe ich mal überlegt, ob ich ihm quasi zum, ich glaube, 40 ist der geworden, mein Freund, schenke, dass ich irgendwie versuche, zu seinem Vater Kontakt aufzunehmen und ihn doch dazu zu bringen, mit meinem Freund zu sprechen. Weil ich kann mir das nur vorstellen, aber wenn ich an meinen Vater denke und wir würden aus irgendeinem Grund Kontaktabbruch haben, gut, das ist natürlich ein krasser Bruch, ne? Sein Kind allein zu lassen, ist ja, ihr habt euch jetzt nicht gestritten und dann habt ihr gesagt, wir reden nicht miteinander, sondern das ist ja schon so das Krasseste, was man als Vater was machen kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sein Vater auch Reue empfindet, so. Und in dem gleichen Maße, wie du vielleicht denkst, boah, wäre vielleicht doch ganz cool, wenn ich mit meinem leiblichen Vater mal einen Tag verbringen könnte. Keine Ahnung.
Ah, weiß ich nicht. Ja, also das ist...
Aber das ist für dich ausgeschlossen.
Also ich weiß, was er, wenn ich da zugehen würde auf ihn, ich weiß, was dann kommen würde. Er würde denken, es geht mir ums Erbe.
Ja, aber das ist
der
ja
der tickt jetzt so. Der, und viele würden das denken.
Du weißt ja gar nicht, wie er tickt. Der ist ja 40 Jahre her.
Naja.
Weißt du denn, wo er wohnt?
Ja.
Weiß genau,
das war doch das Haus, das meine Eltern damals zusammengebaut haben.
Das heißt, du könntest dich jetzt in den Zug setzen, dahin fahren und Hallo sagen.
Ich fahre da relativ oft auch nicht direkt in der Straße vorbei, aber in der Nähe der Straße vorbei, weil ich mit dem Fahrrad immer durch ich mache immer so Radtouren, so große. Also nicht Gravelbike-Touren.
Der wohnt in Berlin.
Ja, ja, in Köpenick.
Dein Vater wohnt in Berlin, das ist krass.
Ja. Aber es ist seit 81 haben wir.
Okay, wenn du so Radtouren machst, hast du nicht Angst, dass du den siehst?
Nee, der kennt mich noch nicht. Und nicht mit meinem Helm und meinem.
Aber 100%ig kennt er dich. Der wird doch verfolgen, was du tust.
Nee, aber nicht, wenn ich einen Helm und eine Brille und was weiß ich alles aufhabe. Ne? Also.
Glaubst du, wenn er stolz auf dich?
Auf jeden Fall, ich habe so schnell vorbei, dass er mitten sich ja nur als Schatten war.
Glaubst du, denn er stolz auf dich?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Nee, das ist ja ein Produkt der Leistungsgesellschaft, ganz massiv. Und
da stehst du doch eigentlich ganz gut da.
Genau. Also dahingehend, weiß ich nicht, ob er jetzt mit meinen Sachen sowas anfangen könnte. Aber
denkst du das manchmal ein bisschen mit? Nee. Bei deinen Sachen,
nie,
die du machst?
Nein. Der ist nicht das ist jetzt nie, kein Mensch, den ich in meinen Gedanken berücksichtige. Aber manchmal träume ich davon,
also im
Unterbewusstsein, dass wir uns wieder treffen, aber der letzte Traum hat dann irgendwie, dass er völlig ausgetickt und dann irgendwie in der Psychiatrie oder so und so, ganz komisch. Also, das sind so die Träume.
Ich bin jetzt nicht Stefanie Stahl, aber ich versuche da jetzt nochmal, also wenn er in deinen Träumen stattfindet und er ist ja Teil deines Lebens, er ist dein Erzeuger.
Ja, täglich.
Nee,
also,
klar.
Mal
aber er scheint ja schon dann eine Rolle zu spielen, wenn du jetzt sagst, also auf der einen Seite sagst du, er ist ein komplett Fremder, dann interessiert mich alles nicht so richtig, auf der anderen Seite beschäftigt er dich in deinen Träumen, dann ist er in deinem Unterbewusstsein ja schon dabei und vielleicht auch ein kleiner Antrieb, weiß ich nicht, in deiner Berufswelt.
Na eher weiß ich nicht. Also, aber na, das ist ja die generelle Erziehung meiner Generation, diese schwarze Pädagogik, wie das ja genannt wird. Also praktisch, was ja allein schon das Zensurensystem in der Schule auch ist, ja. Also man wird für seine Leistung geliebt. Und das ist es. Das hat mich, darauf bin ich konditioniert. Und ich glaube, das ist ein ganz krasser Antrieb, denn das ist ja die Mischung. Ja, auf der einen Seite habe ich ich weiß noch, wie das so anfing mit den Frauen bei mir. Da sieht man ja immer sehr viel. Also auch Selbstwertfragen und so, ja. Und es gab damals eine Frau in der Schule, die ich sehr gut fand. Da waren wir, die war vielleicht 14 oder so, ja. Aber ich habe es nicht geschafft, obwohl ich wusste, dass die Frau auch mich sympathisch fand, ich habe es nicht geschafft, auf diese Frau zuzugehen. Ich habe mal Briefe geschrieben.
Woran lag das? Schreiben konntest du schon immer.
Na, so kleine, ja, auf dem Schulhof hat man sich dann immer so Briefchen zugesteckt.
Willst du mit mir gehen?
Ich habe da so längere Briefe geschrieben.
Ah, okay.
Und sie hat dann mal zurückgeschrieben. Und sie hat dann irgendwann später, weil das ist dann irgendwann ausgelaufen natürlich, aber hat dann gesagt, ich fand ihn ja sympathisch, aber er hat ja halt immer nur geschrieben. Also er ist nie in die Handlung gegangen und so, ja. Und das ist ja bei mir oft so der Fall, dass ich kann auch nicht Frauen ansprechen. Also wenn man ins Gespräch kommt, super, gar kein Problem. Aber ich kann nicht ich habe immer das Gefühl, mich aufzudrängen. Mhm. Ne? Also so eine Anmache, mit so irgendwelche Anmachsprüchen oder so.
Ja, habe ich auch.
Und das kommt ja irgendwo her. Und dieser,
was glaubst du, woher das kommt? Habe ich mich selbst
noch nie
gefragt.
Geringer Selbstwert in dem Bereich, ja, Verlustangst, Ablehnung, Zurückweisung. Und das ist da angelegt. Ja. Also was mir Stefanie Stahl übrigens, die du davon gerade erwähnt hast, die hat mir diagnostiziert, also die, das war ja nur eine Stunde so Gespräch, und die hat gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, dass die andere Seite, ja, meine Mutter war ja dann praktisch, also dann war ja diese Scheidungsphase, und einmal ist er irgendwie in die Wohnung auch gekommen, da hat er auch schon gar nicht mehr gewohnt und ist da auch so ein bisschen, hat da rumgebrüllt und so. Und ich lag als kleiner Junge im Bett, sozusagen, ich hab damals mit meiner Mutter in diesem Schlafzimmer geschlafen. Und sie kam dann danach, als er weg war, ins Bett und hat geweint. Und daran kann ich mich noch erinnern. Das habe ich echt noch auf dem Schirm. Und da meinte Stefanie, dass das eine Prägung sein kann, dass ich mich für Harmonie dass ich sozusagen meine Mutter, dass es immer gut ist, dass es immer eine harmonische Situation ist. Und das hat sich natürlich ins Erwachsenenleben bei mir total reingetragen. Das war ein totaler Aha-Effekt für mich, weil so gehe ich mit Frauen um. Ich habe halt immer so ein bisschen, so, das weißt du ja auch, so ein bisschen unterhalten. Wir haben ja, da gehen einem ja nie die Gesprächsthemen aus, ja. Und man lacht doch viel und so weiter. Und das mache ich mit Frauen auch. Also das ist, ja, also man, die denken immer, also bei Dates denken Frauen immer, wir sind auf einer Wellenlänge. Aber das ist leider, das ist meine Art, ja. Und
was heißt leider? Das ist ja ein...
Naja, weil es auch eine Maske ist, eine Show ist. Weil es geht darum zu unterhalten. Es geht darum, eine Harmonie zu schaffen. Und es ist, wenn ich dann nach Hause komme, nach so einem Date oder wenn ich mit meiner Ex-Freundin, das war eine Fernbeziehung, dann ging immer 3 Tage, haben uns gesehen, wenn ich nach Hause kam, das war ein Aufatmen. Und ich dachte, warum bin ich denn immer jetzt so froh, wieder allein zu sein? Weil es anstrengend ist, die ganze Zeit sozusagen eine Harmonie zu halten, ja. Und da ist natürlich die Sache, wie kommt man da oder wo geht man da bei sich oder wo setzt man an, um das aufzubrechen, ne? Dann
sind wir ja bei verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Aber also ich habe auch eine Verhaltenstherapie gemacht. Teil dessen kann ja auch sein, die Konfrontation mit den Themen, die zu Problemen führen, ne?
Ja.
Und ich meine, dein Konfrontationspunkt wohnt in Köpenick.
Genau. Naja, oder ich glaube auch die ganze generelle, das ist ja das Interessante, inwieweit das in der Erwachsenenleben strahlt. Das ist die erste Beziehung. Also meine ersten beiden Beziehungen waren zu meinen Eltern. Mhm. Und da wird die Blaupause geschrieben.
Ja.
Und alles andere im Erwachsenenleben wird dann sozusagen nachgespielt, ja. Und das sind halt so Sachen, ne? Also, und ich glaube, dadurch, dass ich dann natürlich doch oft unter auch falschen Gesichtspunkten auch Beziehungen auch eingegangen bin, durch diese Prägung, ja. Also vor allem auch Frauen zum Beispiel, die immer gezweifelt haben. Ich hab immer Frauen angezogen, die gezweifelt haben.
Hast du das bewusst gemerkt oder?
Nein, das habe ich jetzt im Rückblick erst verstanden. Und jetzt ist das Muster noch da. Ich habe es erkannt. Und manchmal setze ich auf Dates. Ich habe jetzt gerade nicht so auf Dates, weil ich auch schreibe gerade. Aber, und dann sitze ich da und dachte, Scheiße, das ist ein Remake dieser ganzen alten Dinger. Also ich kann wirklich von außen blicke ich auf mich und sehe, was da passiert. Und aber es zerrt an mir, es zieht an mir. Aber dann kann ich das natürlich durchs Wissen einschätzen und sagen, Vorsicht, Michael, zieh dich mal lieber ein bisschen zurück. Such dir jemanden, also eine Frau, mit der es halt einfacher ist.
Wäre das denn? Also was wäre denn eine einfache?
Eine, die ja sagt sofort. Die sagt, ich möchte auch mit dir zusammen sein.
Ach so, du hast das Problem, dass du immer erst kämpfen musst, weil du das attraktiv findest, oder?
Nee, der Kampf ist letztendlich, also ich bin halt ein ängstlicher Bindungstyp. Und das sind Leute, deren Selbstwert so gering ist, dass sie nicht das Gefühl haben, also ich habe nicht das Gefühl, und ich spüre das oft, nicht für mich selbst, meiner selbst willen geliebt, um meiner selbst willen geliebt zu werden. Sondern nur, dass ich sage, ich muss etwas dafür tun, Leistung wieder. Ich muss beweisen, dass ich liebenswert bin. Und das machst du viel über Leistung. Und nehmen wir mal eine Frau, die unglücklich in ihrer Beziehung ist, ja. Und die treffe ich und dann haben wir mal so ein schönes 8-Stunden-Date und alles ist, also ich erkläre denen sozusagen oder ich beginne sie davon zu überzeugen, wie groß die Gefühle sind, die wir füreinander empfinden und wie besonders das ist und kann die sozusagen mitreißen.
Von wie vielen Dates sprechen wir jetzt?
Was?
Von wie vielen Dates sprechen
wir? Das geht ganz schnell. Aber die Zeiten, das ist jetzt älter, ne? Also das ist, also inzwischen habe ich das ja für mich erkannt. Also ich habe die mitgerissen, habe die sozusagen begleitet, dann auch durch die Trennung. Also ich dachte, das sind die großen Gefühle. Ja, das ist ja mal das Interessante bei diesen Sachen.
Ist das so ein bisschen dieses Lovebombing?
Das ist voll mit drin. Ne, das ist wirklich ein Thema und ich habe das geglaubt. Das ist nicht keine Manipulation oder so. Ich war letztens in so einer Sendung hier vom Deutschlandfunk und da ging es auch darum, so Männer, die sozusagen irgendwelche toxischen Dinge da tun in Beziehungen, narzisstische Züge und so. Und dann haben die so erzählt und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz was fragen. Machen diese Leute das bewusst? Und die meinten, nein. Das ist, man denkt immer so, da sind diese toxischen Typen, die alles manipulieren und sozusagen alles, die haben ihren Plan, die haben gar keinen Plan. Die glauben daran. Das ist ja, und dann habe ich gesagt, Entschuldigung mal, ich komme jetzt nicht mehr vor wie Michael Nass, ich komme jetzt gerade vor wie Michael Endpunkt. Denn so heißen die immer in diesen ganzen Artikeln sozusagen. Denn genau dieses Lovebombing und so, da habe ich mich ertappt gefühlt, ja. Mache ich jetzt nicht mehr. Also ich habe, weil durch diese Erkenntnis tatsächlich, was da passiert. Aber jetzt bin ich halt so ein Zweifler geworden. Also ich bin immer noch ein unsicherer Bindungstyp, aber ich bin jetzt auf die andere Seite gewechselt und bin sehr im Zweifel sehr daran. Ich bin eigentlich dieser Frauenpaar, also den Part, den die Frauen früher bei mir eingenommen haben, genau.
Und da kommst du nicht raus?
Das sind halt alles Idealsachen, die man sich in seinem Kopf sammelt oder zusammen konstruiert. Und ich hatte jetzt wirklich mal wieder so einen kleinen Dating-App-Anfall, obwohl ich habe wirklich ganz lange keine Dating-App. Also ich habe die gelöscht. Es gibt ja mal so diese Phasen, in denen man sagt, so, jetzt das war's. Und ich habe es doch jetzt einen Monat nochmal gemacht. Und ja, das ist mal die Frage, wen lernt man? Wie lernt man jemanden kennen? Und gerade über Dating-Apps ist es halt ganz, also da baust du dir was auf. Also du machst eigentlich, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, das kennen wir alle, aber man macht ja vor allem enttäuschende Erfahrungen. Und ich bin niemand, der sagt, oh, ich kann jetzt hier auf effizient daten, Versuch und Irrtum und das permanent durchziehen. Ich habe gelesen, irgendwo 291 Matches brauchst du und ein halbes Jahr, um in eine Beziehung zu kommen, auf eine Dating-App. So lange halte ich nicht durch. Also bei mir ist es so, wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, oder ist es schlecht, eine Enttäuschung oder, ja.
Was wäre das zum
Beispiel? Ist der Schwung weg.
Was wäre das, eine Enttäuschung?
Na, die Frau sieht nicht so aus wie auf den Fotos.
Okay.
Also sie ist, oder sie gibt sich anders dann auch und so weiter. Und dann ist bei mir der Schwung weg. Und dann sage ich mir, hey, wieder, das, ich muss jetzt wieder in der Wirklichkeit daten sozusagen. Da kriegst du alle Facetten gleich mit. Genau. Aber da trifft man ja auch selten coole Frauen.
Ich muss nochmal zu deinem Vater zurück.
Gerne.
Ich habe eine Idee. Du könntest ihm einen Brief schreiben. Das kannst du doch gut. Du könntest deinem Vater einen Brief schreiben. Den musst du ja nicht mal abschicken. Das ist das, was mein Therapeut mir geraten hat zu meinen Eltern, zu denen ich noch Kontakt habe. Einfach einen Brief schreiben mit allem, was du auf dem Herzen hast bezüglich deines Vaters.
Weil ich habe da nichts auf dem Herzen.
Nee.
Nur wenn da eine Prägung da ist durch eine Sache, die ich damals gar nicht mitbekommen habe, muss ich doch nur wissen, was da, also den Ursprung kennen, aber ich muss doch nichts mit ihm besprechen.
Aber jetzt, also Okay.
Der war, guck mal, bei Kafka war der Vater ein Arsch und er hat das miterlebt. Mhm. Der hat unter diesem Menschen gelitten. Ich habe ja nicht unter dem gelitten. Der war dann weg und ich habe vielleicht unter der Abwesenheit gelitten. Das hat mich oder nicht vielleicht, aber es hat mir und das hat, also es war auch so, mein Stiefvater zum Beispiel, darum hat man es gemeint. Da habe ich gleich erstmal eine Bindung aufbauen wollen. Ich wollte gleich seinen Nachnamen annehmen und so, weil ich das schlüssig fand, irgendwie als in der ersten Klasse oder zweiten Klasse. Hat meine Mutter dann gesagt, mach mal nicht. Heute ist es mir auch ganz tief so, weil ich meinen Nachnamen auch schon cooler finde. Genau. Nee, das war schon so, ja. Das ist dann halt. Ja, das war nicht. Also ich habe doch diese Bindung dann schon gesucht. Fällt mir jetzt gerade mal so auf, ja. Ja, aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Du bist ja so ein bisschen der Welterklärer. Also wenn ich so deine Reels gucke und so, du siehst dich nicht so gerne in der Rolle, das hast du auch am Anfang gesagt, aber du analysierst das ja alles so. Also du analysierst.
Ich versuche die Perspektive zu ändern.
Ja.
Alles, was ich da mache, um was es auch geht, thematisch, sind ja Sachen, die mich beschäftigen und auch mich betreffen. Sonst würden sie mich nicht beschäftigen. Und darum ist es total intim. Denn ich habe eins für mich festgestellt, das werden die Leute, die das hier hören oder sehen, vielleicht auch gesehen, merken, ist ja sehr, oder gemerkt haben, ich bin ja sehr offen. Und wir leben in einer Zeit, in der alle so sagen, ach, unsere seelischen Erkrankungen und also das ist ja ein Marketinginstrument inzwischen, ja, kann ja keine Platte mehr erscheinen, ohne wie eine Therapiestunde inzwischen zu wirken, aber das ist alles nicht authentisch, das ist alles auch so auch alles eher Statement, finde ich. Ja, ich rede über meine seelischen Erkrankungen, das ist irgendwie ein Teil meiner Identität oder so oder und das ist dann doch eine Show. Und ich sage für mich, dass es mir hilft, mich selber zu verstehen. So eine Gespräche zum Beispiel über meinen Vater, so krass, wie du immer nachgehakt hast hier. Da war es teilweise ein bisschen komisch hier für mich. Ja. Ja. Ich werde mich doch mal trotzdem nicht mit diesem Menschen in Verbindung setzen.
Wie war das denn für dich? Was meinst du?
Ja, es war komisch, war ein komisches Gefühl, weil es gibt keinen, der mit mir so redet. Das sind immer so irgendwelche Frauen, es kommt immer in so Beziehungen. Wenn ich immer Beziehungen sind, dann kommt das Thema irgendwann. Mhm. Dann sagen diese Frauen, trefft euch doch mal oder so, ja.
Hast du denn Männerfreundschaften? Also wenn du jetzt sagst, so wie ich, sprich mit dir niemand, hast du auch Männerfreundschaften, wo du über sensible Themen sprichst?
Ja, ja, gibt's schon, aber für die ist jetzt nicht, die erzählen mir nicht seit Jahrzehnten jetzt, dass ich meinen Vater treffen soll.
Jetzt mal darüber hinaus, über sensible Themen, die dich vielleicht beschäftigen, wo du sagst, das ist auch ein komisches Gefühl, gibt's das?
Also ich werde ja öfter mal gefragt, ach Michael, du bist ja so ein untypischer Mann, also von Journalisten, ja, oder so, dieses Selbstreflektierte, dieses Analytische und auch zu deinen Schwächen stehen und so weiter.
Aber ist es so untypisch Mann, dieses Analytische?
Da habe ich auch gedacht.
Oder ist es typisch Mann, immer alles wegzuanalysieren, um von sich selbst abzulenken?
Nee, das ist ja der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja erstmal sich was einzugestehen. Mhm. Die meisten gestehen, denen geht es darum, eine Schuldfrage zu stellen. Die sagen doch nicht, ich bin bla bla, sondern sie sagen, woran liegt es denn? Also ich gucke immer nur, wo die anderen schuld sind.
Wir haben es gerade mit der toxischen Männlichkeit, dass du so gesagt hast, dass die das nicht bewusst machen, dieses toxisch männliche Verhalten, aber das ist ja, also es klingt ja dann schon fast wie eine Entschuldigung für diese Männer.
Nee, die Entschuldigung. Die Entschuldigung ist es gar keine Entschuldigung. Ich sage, die Leute sagen, die anderen sind schuld. Das ist ihr Ansatz. Okay. Ich habe keinen Fehler gemacht. Das ist ihr Ansatz. Und ich sage, ich habe Fehler gemacht. Ja, also meine erste Beziehung waren auf jeden Fall, wir mochten Psychospielchen. Also das war, das habe ich damals nicht so empfunden. Ja, aber.
Und würdest du sagen, jetzt ganz ehrlich, ist das nicht auch ein bisschen ein performativer Akt, dass du sagst, so, guck mal, ich gucke auf mich, ich habe Fehler gemacht. Also ich habe das manchmal, wenn ich bei Insta so über mich spreche und so ehrliche Geschichten von mir erzähle, dass ich mich manchmal selbst dabei erwische, dass ich so denke, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil dann werde ich dafür vielleicht noch ein bisschen mehr beklatscht.
Der Gedanke ist definitiv da, irgendwann, weil, naja, das ist ja immer, also man ist ja nicht nur gut oder schlecht oder so, es ist immer, bestimmte Gedanken sind da, aber das Schöne an diesen ganzen Instagram oder Social Media Sachen ist ja, Es ist unkalkulierbar. Es ist ja ein Stück weit unkalkulierbar, wie die Leute darauf reagieren. Ich kann ein Reel, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ein Reel zum Thema gemacht, das ist super gelaufen. Habe ich 3 Tage später ein Reel zum gleichen Thema gemacht, ist überhaupt nicht gut gelaufen. Also da kann man sich dann auch vielleicht davon verabschieden. Es geht um Qualität. Es geht immer um Qualität. Und wenn man, also und so sehe ich das auch jetzt mal bei diesen Postings, ja. Und das Qualität wird belohnt. Die wird belohnt, wenn es die Leute erreicht, wenn es die Leute irgendwie greift, ja.
Es geht um Emotionen am Ende, oder? Dass irgendwelche Emotionen gedrückt werden.
Nimm die Leute mit. Das ist es.
Genau, und das ist natürlich leichter, wenn man irgendwie mehr von sich preisgibt. Und das läuft dann doch manchmal auch Gefahr, zumindest bei mir, dass das so ein performatives Teilen ist.
Naja, es ist alles. Warum setzt du dich hin und machst ein Video über deine Gedanken und denkst, das muss ich jetzt mal der Öffentlichkeit hier preisgeben? Das ist immer so. Das, ich glaube, wer sowas macht, ist entweder ein ganz knallharter Geschäftsmann, der sehr berechnet ist, oder jemand, dessen Antrieb einfach Defizit ist immer ein doofes Wort, aber ein innerer Konflikt ist, der unaufgelöst bleibt. Und das ist halt so. Und Social Media ist so angelegt, das sozusagen zu fördern.
Okay, lieber Michael, wir müssen, bevor wir zum Schluss kommen, spielen wir noch mal ein kleines Spiel. Ich lese dir 10 Sätze vor, die sind unvollständig. Und ich möchte, dass du diese 10 Sätze vervollständigst.
Okay, entweder, da bin ich nicht gut drin, aber wir versuchen.
Niemand ist da gut drin, das ist der Witz des Spiels. Ich bin sicher, das wird einigermaßen. Ich fange an, okay? Ein echter Mann.
Ich glaube, sollte seine Gewissheiten überfragen, was ein echter Mann überhaupt ist.
Die wichtigsten Männerfiguren meiner Jugend?
Die Ärzte. Farin Urlaub. Darum habe ich den noch, hatte die Chance, ihn kennenzulernen, aber hab die Chance nicht wahrgenommen.
Warum nicht?
Weil ich mir meine Illusion nicht zerstören wollte. Die hätte er wahrscheinlich nicht zerstört, aber die Illusion war mir dann lieber.
Ja, wirklich? So deswegen?
Ja. Ja, wir waren auf dieser Aftershow-Party da beim Konzert. Mein Kumpel von mir hat 2 oder 3 Platten von ihm produziert. Und da standen wir hinten in der Wuhlheide. Und ich habe gesagt, komm mal her. Dann sagte ich, nee.
Okay.
Naja, und eigentlich so, das kennt man alles nicht. Also gerade in dieser Hardcore-Szene, in dieser Punkrock-Szene, da waren viele, da gab es zum Beispiel eine Band namens Pennywise und da gab es eine Platte, die ist Unknown Road und die hat mein Leben geprägt. Und ich habe gesagt, ich muss diesen Mann kennenlernen, der diese Texte geschrieben hat. Und den habe ich kennengelernt und das war ein sehr krasses, gehaltvolles Gespräch, aber es ist alles 90er Jahre war das noch. Und die Platte steht immer noch bei mir in meinem Wohnzimmer. Die einzige Vinylplatte, die da steht.
Schön.
Gucke ich jeden Tag an.
Woran ich als Mann noch am meisten arbeite?
Die ganzen theoretischen Erkenntnisse, in denen ich ja irgendwie Meister bin, in die Handlung zu übertragen, da habe ich einen ganz großen Nachholbedarf. Ich bin absoluter Meister der Theorie und absoluter Versager in der Praxis.
Von meinem Vater hätte ich gerne gelernt.
Ich glaube, ich habe alles gelernt von meinem Vater, was ihm wichtig war, und zwar, wie ich eine Karriere mache.
Etwas, was mir schwer über die Lippen kommt, ist?
Ich liebe dich zu sagen. Oh, zum Beispiel auch zu meinen Eltern oder so. Das ist ganz komisch. Also ich merke dann immer, wenn auch Leute, die mir wichtig sind, mir nahe sind, mir näher kommen, dass ich das auch zurückgehe. Also ich bin schon sehr verschlossen sozusagen. Ja.
Ich wünschte, mehr Männer würden darüber sprechen.
Ich würde eher sagen, sich eingestehen, dass sie auch in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Zum Thema toxische Männlichkeit oder was alles darunter fällt. Denn früher wurden Beziehungen aus anderen Gründen noch eingegangen oder unter anderen Voraussetzungen eingegangen. Da hat man haben Frauen viel mehr mit sich machen lassen. Da gab es Abhängigkeiten, also auch wirtschaftliche Abhängigkeiten, also in Westdeutschland zum Beispiel, und dass man sich das mal eingesteht.
Ich hätte gerne schon früher verstanden.
Das ist wirklich ganz klar für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Satz da dementsprechend zu Ende führen kann, richtig. Aber wenn ich hätte gerne wirklich, man hätte schon ganz am Anfang, bevor man überhaupt eine Beziehung in Erwägung zieht, nicht therapeutisch behandeln lassen, aber über eine Paarberatung oder über, also ich hätte gerne gewusst, was in mir los ist, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, dass ich aus den richtigen Gründen in eine Beziehung gekommen wäre, um eine gesunde Beziehung zu führen.
Vorletzter Satz. Ich möchte gerne in Erinnerung bleiben für.
Also, das ist halt das letzte, eins der letzten Sachen, die ich gelernt habe für mich. Diese Sehnsucht nach Bedeutung, um für irgendjemanden in Erinnerung zu bleiben, das ist egal. Das ist, man sollte sein Leben so versuchen zu leben, dass ich mein Ding mache. Oh Gott, mein Ding, das klingt so wie ein Udo Lindenberg-Song. Ganz schlimm. Dass ich mich sozusagen entfalten kann, wie ich mir das wünsche und niemanden dabei damit verletze. Und dann ist gut.
Die schönsten Tränen.
Die schönsten Tränen vergieße ich, muss ich gestehen. Ich weiß, in diesem Podcast wird ja viel über das Weinen gesprochen, über Männer, die
heute
weinen.
Heute geht's, oder?
Heute geht's, aber darum war es mir auch mehr Bedürfnis, darüber mal zu sprechen jetzt.
Ja, bitte.
Also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt vor Menschen oder so, also Menschen sind nicht der Grund, also zumindest nicht der konkrete Grund, warum ich weine. Es gibt zwei Gründe. Entweder gibt's, wenn ein Song, die Melodie eines Songs mich wirklich berührt, aktiviert das bei mir wirklich fast ein Weinen. Da zieht es hier so richtig. Daran erkenne ich immer für mich Melodien, die mich berühren. Und sonst im Kino oder in Filmen. Und es gibt, da kann ich auch mal einen Tipp geben, falls man, wenn man für konservierte Gefühle sozusagen, es gibt natürlich, die kennen wir viele, in Interstellar gibt es diese eine Szene, als er sozusagen Matthew McConaughey die Videos seiner Tochter über der letzten 20 Jahre sich anguckt.
Schlimm.
Und das ist da habe ich wirklich, da bin ich aufgelöst in Tränen und da habe ich mich gefragt, warum berührt mich das so?
Das fragst du dich.
Naja, das ist ja letztendlich ein krasser Verlust. Du, die Tage sind vorbei, also die Jahre sind vorbei, du hast das alles verpasst. Aber das habe ich ja gar nicht.
Du fragst dich in einem Film, wo der Vater die Videos seiner Tochter, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat, anguckt.
Na, nee,
warum
die
du dann weinst.
Die er drei Tage nicht gesehen hat und sich dann die 20, yeah. Das Leben vorbeigeht sozusagen.
An ihm.
Na ja, aber ich bin ja nicht in der Situation. Ja. Nee, ich frage mich, welchen Schmerz es berührt.
Das fragst du dich.
Sagst du es mir?
Soll ich das sagen?
Ja.
Naja, also den Schmerz über den Verlust deines Vaters.
Ach so, okay, gut. Der Verlust, also generell Verlust, ja, okay. Und dann gibt's eine Folge.
Glaubst du nicht?
Glaube ich, ja, aber es.
Aber du hast dich das gefragt.
Ich habe mich gefragt, was, aber ich bin natürlich auf Verlust gekommen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, das kann ich jetzt an diesem Menschen nicht so festlegen, weil er,
ist alles gut.
Festmachen, weil ich habe keinen Bezug zu ihm, einfach, ja. Und dann gibt's eine Serie, eine Folge der Serie Black Mirror und die heißt, ich weiß den Namen nicht genau, San Rupio oder irgendwie so, das ist so ein Stadtname, ich glaube dritte Staffel, da geht es um zwei Frauen, die sich da irgendwie verlieben und das ist richtig krass.
Was passiert denn da?
Naja, man darf es nicht erzählen, man muss es sehen, man ist, das gilt auch als eine der besten Folgen. Ich habe das natürlich dann gleich mal gegoogelt, ja, weil die ein positives, weil es eine der wenigen Folgen ist, die auch ein positives Ende haben. Und es ist wirklich, habe ich mir gerade letztens, also manchmal, ich habe Bock zu weinen. Und dann gucke ich mir diese Folge
gezielt
an. Ja.
Ah, krass.
Wenn man so ein Gefühl ist oder so, ja. Das ist ja auch sehr befreiend.
Danke für deine Offenheit.
Ja, danke für diese Fragen. Das Schürfen.
Ja, war es unangenehm?
Nö.
Okay.
Aber es gab ganz kurz halt diesen war es ein bisschen komisch. Also gerade, als du dann dich in meinen Vater so verbissen hast.
Es tut mir leid, ich wollte nicht.
Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht negativ. Also es ist ja positiv und vor allem, wie gesagt, das ist es ja, was ich meine. Ich könnte jetzt sagen, hey, ich habe narzisstische Züge, ich habe Verlustangst, ich bin ängstlicher Bindungstyp, alles Statement, ich bin da stolz drauf. Also das ist ja eigentlich auch ein gewisser Stolz dann drauf, ja. Aber darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass das ist ja ein Schmerz. Das ist ja ein Stück weit eine. Na, das erzählt mir ja sehr viel über mich. Und das bei den meisten ist das ein, ich verkaufe mich. Ich verstehe. Ja, also das und das ist nicht die Funktion, die es haben sollte. Und darum war das genau wertvoll hier.
Das freut mich. Danke dir. Das
danke
war noch
dir.
Nicht alles. Wie
immer
wir jetzt
nicht.
Erfahren haben, bist du der prädestinierte Beziehungsratgeber.
Ach so, stimmt, genau.
und warum wir in Beziehungen immer die gleichen Fehler machen. Darüber wirst du uns dann im Bonusteil aufklären und wie wir damit umgehen und wie wir das vermeiden.
Genau.
Oder?
Ich bin die Kompetenz in Beziehungsfragen.
Da gibt es ganz konkrete Anweisungen, wie man das nicht machen soll.
Genau.
Und daraus müssen dann die Zuhörerinnen und Zuhörer schließen, wie sie es machen. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr den weiterempfehlt. Wenn ihr den auch bei Instagram folgen wollt, dann findet ihr den Podcast unter männerweinheimlich-podcast. Den Link und alle anderen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns gleich im Bonusteil. Ciao. Das war Männerweinheimlich für diese Woche. Wenn du die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir die Podimo-App kostenfrei runter. Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort im kostenlosen Bereich der App. Diese Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.